Schön, dass ihr, dass du eingeschaltet hast und dass du mit dabei bist. Lasst uns mal klatschen für die Online-Familie. Halleluja. Amen. Gut. Lasst uns mal aufschlagen zum Philipperbrief Kapitel 4, Vers 4. Philipper Kapitel 4, Vers 4. Da steht, freut euch allezeit. Ich lese es euch vor, was da steht. Freut euch im Herrn allezeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Und da ist ein Ausrufezeichen dahinter. Hast du das Ausrufezeichen in deiner Bibel auch? Wer hat ein Ausrufezeichen hinter dem Vers in seiner Bibel? Da, ja, genau. Zwei Leute haben die Bibel offen. Top. Weißt du, warum da ein Ausrufezeichen steht? Weil es nämlich ein Befehl ist. Freut, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, freu dich. Du sagst, was ist denn das? Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Da heißt es nicht, eure Laune soll allen Menschen bekannt werden, sondern allen Ernstes eure Milde. Der Peter nickt, eure Milde. Also Laune kundtun ist viel leichter als Milde. Hast du das schon gemerkt? Ne? Und der Herr ist nahe. Du musst dir deine Laune nicht immer raushängen lassen, denn du kommst schon nicht zu kurz. Der Herr ist dir nahe, er hört Gebet und er ist da und er hilft dir weiter und alles. Deine Milde. Ich lese es nochmal, weil es ist eigentlich ein revolutionärer Satz. Oder ein revolutionärer Vers. Verse 4 und 5. Philipper 4, 4 und 5. Paulus im Gefängnis. Er schreibt das aus dem Knast. Und er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Ihr habt recht gehört. Ich aus dem Gefängnis heraus sage, ihr sollt euch bitte freuen. Eure Milde, sagen wir nochmal Milde, soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe und er hört Gebet. Amen, das ist wunderbar. Wie komme ich drauf? Ist ja Osterzeit und in dieser Zeit liest man auch immer wieder die Passionsgeschichte, Logo. Und ich fange also wieder an zu lesen und ich lese Markus Kapitel 14. Und bestimmte Verse dort, nämlich den Vers ab Vers 33. Ich lese euch mal vor, was da steht. Markus 14, 33. Jesus ist in Gethsemane. Er ist in das Gut Gethsemane hineingegangen, nachdem er vorher mit den Jüngern Abendmahl gefeiert hat. Nicht nur Abendmahl gefeiert hat, er hat noch andere Sachen gemacht. Er hat ihnen die Füße gewaschen, er hat ihnen gepredigt, er hat viele Dinge gesagt, mit ihnen gebetet und so weiter. Und dann kommen sie an ein Gut mit Namen Gethsemane und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich. Petrus, Johannes und Jakobus sind dasselbe Team, das er mit auf dem Berg der Verklärung hatte. Das sind seine engsten Mitarbeiter, die wissen mehr über ihn als alle anderen. Petrus, Johannes und Jakobus. Jetzt ist es allerdings nicht so, dass er vor einer Verklärung steht, sondern jetzt ist was anderes. Lesen wir weiter. Er nimmt also den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Jesus sehr bestürzt und geängstigt? Ja, steht hier. Sehr nicht nur bestürzt, sondern sehr bestürzt. Und geängstigt. Vers 34, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Also Jesus hat ja einen akuten Anfall von Angst, von Panik, von Depression, von Mutlosigkeit, von, man möchte fast sagen, Selbstmordgedanken. Also, ihr versteht mich richtig. Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Was er ihnen sagt ist, betet mit mir, betet mit mir. Und jetzt schaut mal. Es ist doch nicht so, dass diese Laune, dieses Gefühl, diese Gefühle von Angst, von Bestürzung, von Verlorenheit, von Depression, dass die Jesus einfach so wie ein Gewitterguss, dass sie über ihm wie ein Gewitter niedergegangen sind. Und jetzt ist er plötzlich nass und vorher war er trocken. Nein, ihr Lieben, es war anders. Er hat schon den ganzen Abend und den ganzen Tag hat er mit massiven Gefühlen zu tun gehabt. Mit massiven Panik- und Angstgefühlen, mit massiven Bestürzungsgefühlen, Bedrängnisgefühlen. Und man hat es ihm nicht angemerkt. Man hat es ihm nicht angemerkt. Denn es heißt ja, und er fing an, sehr bestürzt zu werden. In anderen Worten, da erst hat er das gezeigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf Jesus niederging wie ein Regenschauer. Oh, jetzt plötzlich habe ich Angst. Nein, sondern es hat sich angebahnt. Das war schon die ganze Zeit da. Und er hatte ja auch irgendwie allen Grund. Überleg dir mal. Jesus geht jetzt also in den Obersaal. Übrigens hinter mir, was ihr seht, das ist der Obersaal von außen. Okay. Und da drinnen irgendwo sind die Jünger und Jesus und die feiern dort Abendmahl miteinander. Die feiern Passa, die feiern Ostern miteinander. Natürlich nennen sie das nicht Ostern, sondern Passa. Logisch, sind ja Juden, aber es ist dieselbe Zeit. Und Jesus hat seine Jünger vorgeschickt, Johannes und Petrus, die sind gegangen, haben alles vorbereitet, haben ein Passalamm geschlachtet, haben es gegrillt, Licht, guter Grillduft in der Luft. Und der Raum war ziemlich groß. Es war nicht nur, dass er für die Zwölfe das angerichtet hat, sondern da haben mindestens 120 reingepasst, wahrscheinlich noch viel mehr. Weil das ist derselbe Platz wie später an Pfingsten, wo sich 120 versammelt haben. Und du gehst nicht mit 12 Leuten in einen Saal, der 120 fasst, oder? Natürlich. So, das waren also viele andere Jünger auch noch da. Aber Jesus mit seiner Sitzgruppe, mit seinen Zwölfen und ihren Familien, die lagen da und haben sich ein Lamm geteilt und andere haben sich wieder ein anderes geteilt und so war das also eine große Party eigentlich. Das war ein Feiertag. Was haben die an Passa gemacht? Die haben sich daran erinnert, dass sie ausgezogen sind aus der Sklaverei in Ägypten. Damals haben sie, ihr wisst schon, das Passalamm schlachten sollen, haben das Blut an die Türpfosten tun sollen, dann ist der Tod draußen nachts vorbeigegangen und hat nur Ägypter getötet, aber keine Israeliten, die unter dem Blut waren. Und die anderen Jünger, die wissen es nicht, was jetzt die Stunde geschlagen hat, aber Jesus weiß es ganz genau. Er weiß, als er heute Morgen aufgestanden ist, war es das letzte Mal, er wird nie mehr schlafen gehen. Denn er wird jetzt nach diesem Abendmahl nach Gethsemane gehen und in Gethsemane wird er verhaftet werden, dann wird er genommen werden und wird vor die Hohepriester geschickt werden, dann wird er zum Pontius gehen und dann zum Herodes und dann zum Pilatus und zum Schluss werden sie ihn geißeln und schlagen und um 9 Uhr morgen früh wahrscheinlich hängt er an einem Kreuz und dann zerschlagen und blutend und um 3 Uhr am Nachmittag wird er dann sterben. Jesus weiß das alles. Und jetzt soll er Party machen? Und überleg dir mal ganz nüchtern. Wenn du wüsstest, morgen um 3 stirbst du an einem Kreuz, bevor sie dich gemartert haben. Hätte das irgendwelche Auswirkungen auf deine Gefühle? Immer komm, sei ehrlich. Also auf meine definitiv. Ich hätte überhaupt keine Lust, hier Party zu machen. Ne? Und jetzt ist aber Jesus zunächst mal im Abendmahlsaal. Und er schaut sich um. Einerseits freut er sich, denn er ist hier auf der wichtigsten Konferenz der letzten 1500 Jahre. Er hat die Weisheit, die Salomo nicht hatte. Salomo hat die Welt angeschaut und hat gemerkt, die müsste in ihrem Herzen von neuem geboren werden. Der alte Adam, das Fleisch, das regiert. Aber er hat keine Möglichkeit und kein Mittel gefunden, den Menschen mit einem Gesetz oder mit irgendeiner Therapie dieses Minus der Sündennatur, der gefallenen Natur herauszuwaschen. Und deswegen hat er die Hände in die Luft geworfen zum Schluss, Salomo, und hat gesagt, nichtig, alles ist nichtig, nichtig ist alles. Freu dich an der Frau deiner Jugend, die Gott dir gegeben hat, alle deine nichtigen Tage. Ne, Jeremia, der hat auch gegrübelt, saß in seinem Prophetenkabuff und hat gegrübelt, hat sich gedacht, Mensch, das menschliche Herz ist krumm. Da kann man nicht gerade drauf schreiben, der Mensch ist schlecht von Jugend an. Und Jesus wusste das ja auch alles. Und er kam und hat gewusst, ich bin gekommen, um das Minus, die Minusnatur der Menschen aus ihrem Herzen heraus zu operieren und dieses Minus zu durchkreuzen mit einem Plusbalken, bums, dass es ein Plus wird. Das Kreuz ist in Wirklichkeit ein Plus, ist dir das schon mal aufgefallen? Ist so. Schau mal genau hin, sieht aus wie ein Plus. Bisher war der Mensch mit Minus befrachtet und jetzt plötzlich hat er ein Plus im Herzen. Und Jesus weiß, wie er das machen kann. Er weiß, wie er den Defekt der Menschen reparieren kann. Die Jünger, die kapieren es nicht, obwohl er ihnen 3,5 Jahre erzählt hat, wie es geht. Aber sie verstehen es nicht. Sie kommen zusammen und sie denken im Hinterkopf immer noch, wir sind jetzt hier, um eine politische Partei zu gründen, die Messias-Partei. Und Jesus macht dann König und wir sind dann die Größten im Reich. Und dann fangen sie auch noch an zu streiten und zu reden miteinander, wer der Größte ist unter ihnen. Und Jesus verdreht die Augen, lässt eine Wanne Wasser kommen, ja, zieht sich das Obergewand aus, alle verstummen, alle schauen ihn an und er fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Damit sie erkennen, es geht hier nicht so sehr darum, zu herrschen und sich auszuleben, sondern darum, sich zurückzunehmen und zu dienen. Der Weg nach oben führt bei Gott nach unten. Du wirst zum Herrscher dadurch, dass du ein besonders guter Diener bist. Ja, besonders vielen Leuten helfen kannst. Und so er sieht die, also er sieht, wie schief die gewickelt sind. Er weiß, er muss ans Kreuz, da geht kein Weg dran vorbei. Dann, wenn er gestorben ist und wieder auferstanden ist und die Menschen an ihn glauben, dass er das große Passahlamm Gottes ist, wenn sie an ihn glauben, dann, wenn sie im Herzen erneuert, dann werden sie von neu gemacht, dann kommt der alte Adam raus aus ihnen und dann werden sie Kinder Gottes, dann werden sie von neuem geboren. Jesus weiß es. Es ist notwendig, dass er dieses Leid jetzt durchlebt. Er weiß das alles, aber es macht es nicht leichter. Auch wenn du weißt, es ist wichtig und notwendig, dass du geschlagen wirst, es tut immer noch weh. Es ist ein notwendiges Leiden, aber du freust dich nicht drauf, ist doch logisch. So, Jesus freut sich einerseits, wenn er denkt, er wird bald wieder beim Vater sein und auf dem Thron sitzen und dann fällt er wieder in ein Loch, wenn er dran denkt, was jetzt gleich auf ihn zukommt, was der Preis dafür ist. Und so geht es hin und her. Einerseits ist es große Freude, andererseits ist es tief dunkeltraurig. Einerseits weiß er, Petrus wird ein gewaltiger Apostel sein, aber jetzt sieht er Petrus, wie er Sprüche reißt. Und Petrus sagt, und als Jesus es nicht mehr aushält und sagt, in dieser Nacht werdet ihr euch alle an mir ärgern. Wisst ihr, da merkt ihr die Laune schon ein bisschen durch. Jesus sagt, in der Nacht werdet ihr euch alle an mir ärgern. Und Petrus sagt, nie im Leben, Herr, nein. Wenn alle dich verlassen, ich nicht. Jesus sagt, es kommt der große Abfall in dieser Nacht, ihr werdet alle davonlaufen, die Regierung wird hinter euch her sein und ihr werdet nicht bei mir bleiben. Ich werde selber mein Kreuz tragen müssen. Keiner von euch, der hier mit mir feiert, wird in ein paar Stunden noch bereit sein, um mit mir Kreuz zu tragen oder überhaupt mit mir zu beten. Jesus wusste das. Diese Sprüchbeutel, so große Klappe und hinterher, wenn es wirklich drauf ankommt, sind sie so klein und man muss die ganze Drecksarbeit selber machen. Jesus wusste das, aber er hat sie auch geliebt, seine Leute. Er wusste, wie problematisch und wie fehlerbehaftet das sind und wie schräge Gedanken das er hatten. Und dann fällt sein Blick auf Judas und dann fällt sein Herz ihm nochmal. Ja, es durchzuckt ihn siedend heiß, wenn er an die Zukunft von Judas denkt. Und er sagt, einer von euch hier, das ist wieder so eine super, so ein Partywitz, versteht ihr? Einer von euch hier, der wird mich verkaufen und verraten. Ich meine, überleg dir mal, du feierst da, du freust dich, du zelebrierst gerade die Befreiung aus Ägypten, ihr habt euch eingehängt, ihr schunkelt miteinander, jo, schön war seiner Zeit und so weiter. Und dann kommt Jesus und sagt, einer von euch wird mich verraten. Das passt doch überhaupt nicht in die Feierstimmung. Und alle erschrecken und sagen, Herr, bin's ich. Der mit mir das Brot in die Schüssel taucht, der wird mich verkaufen. Und wer ist es? Es ist Judas. Judas zieht ganz schnell die Hand zurück, damit man es nicht sieht, legt den Bissen weg oder isst den Bissen und dann schleicht er sich so schnell, wie es geht. So, merkt ihr was? Jesus war in dieser wichtigen Konferenz schon extrem geladen. Er hat eine Gefühlsachterbahn durchgehabt. Hat er durchgemacht. Und wenn du mal nachschaust, dann erkennst du das auch. Dann siehst du das auch. Einerseits predigt er ihnen und macht Fußwaschungen und alle diese Dinge. Andererseits hat er mit diesen massiven, negativen Emotionen zu kämpfen. Und man merkt es ihm nicht an. Rein äußerlich merkt man ihm nichts an. Bis er dann mit seinen engsten Mitarbeitern, mit seinen engsten, vertrauenswürdigsten Mitarbeitern, die werden ihn auch verlassen und er weiß es. Die werden auch davonlaufen. Die werden auch in dieser Nacht von ihm abfallen und nicht zur Verfügung stehen. Aber vielleicht jetzt noch ein wenig. Er sagt, hey, ich bin sehr bedrängt und geängstigt und man sieht Jesus, ja, wie ihn nie jemand anders gesehen hat. Man sieht ihn bedrängt und verängstigt. Man sieht seine Gefühle und die Jünger, die sind natürlich verwirrt. Die sagen, irgendwas muss heute noch passieren, was wirklich schlimm ist. Was hat er denn? Und dann geht Jesus weiter, er wankt weiter und er wirft sich unter einen Ölbaum nieder und er betet, wenn dieser Kelch, Vater, an mir vorbeigehen kann, dann geschehe, lass ihn vorbeigehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ach, Vater, oh, mir wummert die Pumpe. Herr. Und er kommt, seine Jünger schlafen, wenn man sie mal braucht, ja, und so ist es. Aber was will ich raus? Warum sage ich euch das? Ist Jesus unser Beispiel? Ist Jesus unser Vorbild? Okay. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, be happy. Und geht über die moralische Pflicht, gut drauf zu sein. Die moralische Pflicht zum Glücklichsein. Nicht jeder erkennt es, aber hör mal, du und ich als Christen vor allem, wir haben eine gewisse Pflicht, gut drauf zu sein. Weil wir nämlich Kinder Gottes sind, weil wir erlöst sind, weil wir eine andere Perspektive haben. Und glückliche Menschen machen keine, also unglückliche Menschen machen keine Werbung für ihren Glauben. Kannst du dir einen mohammedanischen Selbstmordbomber vorstellen, der glücklich ist? Was für ein wunderbarer Tag, wie gut die Blumen riechen. Ich denke, ich springe mich heute in die Luft. Ja, kommt irgendwie nicht vor. Die sind irgendwie verbissen, die sind schräg drauf. Oder der glückliche Nazi, hast du schon mal was von einem glücklichen Nazi gehört? Oder einem glücklichen Kommunisten? Das sind alles eher verbissene Leute. Und ich kenne jede Menge Christen, die sind eigentlich eher Pharisäer, als dass sie Christen sind. Die haben erstens immer recht, zweitens sind sie immer in Kritikmodus und die sind nicht besonders gut drauf. Ja? Die freuen sich nicht und sie sind definitiv nicht glücklich. Jetzt kommt Jesus an, ist wirklich geplagt und es merkt ihm keiner an. Zunächst einmal halten wir fest, diese Unglücksstimmungslage, die hat nicht ewig gedauert. Die hält eine gewisse Zeit an und dann hilft Gott dem Unglücklichen. Aber du kannst dir auch das Unglücklichsein als Lebensstil anziehen. Und darüber möchte ich ein bisschen reden mit euch. Ich kenne viel zu viele Christen, die Unglücklichsein als Lebensstil betrachten. Und es ist nämlich auch so eine Sache, wisst ihr? Bei uns hier in Mitteleuropa ist es so, oder überhaupt in Europa ist es so, dass jemand als für tiefgründig gilt, wenn er besonders grüblerisch ist. Ne? Denk an Nietzsche mit seinem Walross-Schnauzbart. Tiefer Denker, aber immer mit einer steilen Furche auf der Stirn. Oder Hegel und wie sie alle hießen, Schopenhauer, über die Weiber. Das waren keine glücklichen Menschen. Ja, diese Leute. Aber die gelten bei uns als für tief. Warum? Weil glücklich sein und positive Emotionen zeigen für oberflächlich gilt. Oberflächliche Leute sind glücklich und freuen sich und sind freundlich. Habe ich recht oder habe ich recht? Ja. Und tiefgründige sind Grübler. Das ist das Eigenartige an der Verfassung zum Beispiel der Vereinigten Staaten. Da steht drin, vom Schöpfer sind uns unalienable rights, unveräußerliche Rechte gegeben worden. Ja, life, liberty and the pursuit of happiness. Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Steht bei denen in der Verfassung, Streben nach Glück. Also für die ist es nicht so wichtig, grüblerisch und tiefgründig zu sein, sondern für die gilt Tiefgründigkeit, wenn du glücklich bist. Die Amerikaner gelten bei uns als oberflächlich. Stimmt das? Ihr müsst nichts sagen. Die gelten für oberflächlich. Und wir gelten für tief, weil wir Grübler sind. Ja, und immer schlecht drauf sind. Und es könnte immer noch ein bisschen besser sein. Aber wisst ihr, was das in Wirklichkeit ist? Dieses ständige Grübeln, dieses immer, könnte immer noch ein wenig besser sein. Und man kann sich dann noch nicht zufrieden geben. Das ist Narzissmus in Reinkultur. Okay, ich denke wirklich, nachdem ich da ein bisschen drüber nachgedacht habe, ein paar Jahre und Jahrzehnte, dass es objektiv eine Verpflichtung gibt, gut drauf zu sein als Mensch. Quäl deine Mitmenschen nicht mit deinen Launen. Es heißt, wir haben es gerade gelesen in Philipper Kapitel 4, Vers 5, eure Milde sei allen Menschen kund, nicht eure Launen. Es ist leicht, launisch zu sein. Es ist schwierig, milde zu sein. Ist so. Es ist leicht, Launen rauszuhängen. Es ist schwierig, milde zu sein und gut drauf zu sein. Wir halten aber mal fest, Jesus, obwohl seine Seele schier zerrissen hat, obwohl er Blut geschwitzt hat zum Schluss, als er mal alleine war und nicht mehr unter Leuten, er hat sich das nicht raushängen lassen. Er hat es nicht gezeigt. Er hat die Leute nicht mit seiner Laune belastet. Ich meine, ich stelle mir das so vor, es ist ungefähr so, für Jesus in dieser wichtigen, wichtigen Konferenz, es geht um das Schicksal von Millionen von Menschen. Und Jesus ist hier in dieser wichtigen Konferenz, der wichtigsten seit 1500 Jahren, er setzt jetzt den neuen Bund ein, meine Damen und Herren, es gibt nichts Wichtigeres als das jetzt, seit dem alten Bund vom Sinai. Mann! Und Jesus ist hier mit diesen aufgewühlten Gefühlen. Es ist ungefähr so, wie wenn ein wichtiger Firmenchef einen Durchbruch für ein wichtiges Medikament kundtut in einer großen Konferenz. Die ganze Welt ist zugeschaltet quasi, alle hören ihn zu. Und er kriegt irgendwie durch einen Online-Fehler mit, dass seine Frau ihn gerade live betrügen tut. Was macht er jetzt? Rennt er heim und zückt das Messer oder was? Oder macht er mit seiner Konferenz einfach weiter? Er ist auf jeden Fall abgelenkt. Er leidet gerade. Wie gehst du mit deinen Gefühlen um? Lässt du dir die raushängen? Ich sag mal, es gibt die Verpflichtung, dich andere Leute nicht mit deinen Gefühlen zu belasten. Danke für das Donner der Amen. Ich weiß, es ist herausfordernd, aber das ist trotzdem so. Wenn du unglückliche Menschen kennst, die dauerhaft unglücklich sind, immer launisch sind, dann weißt du, wie schlimm das sein kann. Wenn du launische Eltern hattest, vielleicht waren alle gut drauf, bis auf einen in der Familie, und der hat die ganze Familienstimmung ruiniert. Oder du bist Vater oder Mutter und du hast ein unglückliches Kind, das die Stimmung ruiniert, zuverlässig. Ist nicht gut, ist nicht schön, ist nicht richtig. Sei du nicht diese Person. Du kannst anderen Leuten nicht sagen, was sie machen sollen oder nicht machen sollen, aber eines kannst du, diese Person nicht sein. Okay. Du sagst, aber Pastor, jetzt pass mal auf. Hör mal zu, du predigst hier Heuchelei. Ich habe auf diese Frage gewartet, ich habe mich schon darauf gefreut. Wenn ich meine Gefühle nicht äußere und die verdränge und in mir drinnen im Kessel halt, erstens steigt der Druck und zweitens, ich bin nicht mehr authentisch, ich bin nicht mehr echt. Aber jetzt pass auf. Hör mal. Ganz, ganz wichtige Punkte heute Morgen. Körpergeruch, Mundgeruch, Fußschweiß sind echt und authentisch und natürlich. Hallo, stimmt's oder stimmt's? Wer freut sich über natürliche Leute, die so daherkommen? Jetzt pass auf, wie komme ich da drauf? Ich habe 1984 bin ich aus der Provinz nach München in die große Stadt gezogen, um dort in eine Bibelschule zu gehen. Und wir haben da in der Wohngemeinschaft gelebt, in der Weißenseestraße 197 in München-Giesing. Vielleicht war es eine andere Nummer, aber ungefähr so Pi mal Daumen in die Richtung, okay? Und wir waren damals zu viert. Eine junge Familie, also ein junges Paar und noch zwei andere. Ich und noch einer, ein Student, auch aus der Gegend hier. Ich kam, wie gesagt, woanders her. Und jetzt pass auf. Irgendwie hat sich dieser Student, als er von daheim ausgezogen ist und nach München mit uns gezogen ist, verändert. Der hat sich plötzlich an der Natur orientiert, und zwar völlig. Der hat sich nicht mehr gewaschen. Der hat sich die Haare nicht mehr gewaschen, der hat sich die Zähne nicht mehr geputzt, der hat möglicherweise die Socken nicht mehr gewechselt, der hat sich, wie gesagt, nicht mehr rasiert. Der war sehr natürlich, sehr, sehr authentisch, sehr echt, sehr natürlich. Nur, wenn der in der Küche saß, konntest du nicht mehr in die Küche gehen. Ich erinnere mich da noch dran. Ich komme aus meinem Zimmer rein, die will in die Küche, da sitzt er gerade drinnen und redet mit der Herrin des Hauses, also mit dem Mädel, die da auch gewohnt hat. Und ich gehe rein. Mir haben die Augen getränt und ich bin wieder zurück. Und das ist echt, das ist authentisch, aber das ist ungenießbar, ihr Lieben. Also ich habe einen weiten Bogen um den herum gemacht. Jetzt pass mal auf, wenn dir schon mal aufgefallen ist, dass Leute auch um dich einen weiten Bogen herum machen. Dann liegt es möglicherweise nicht daran, dass du stinkst. Was aber sein kann. Möglicherweise ist es was anderes. Möglicherweise bist du seelisch zu authentisch und stinkst seelisch. In anderen Worten, du lässt dir deine Launen raushängen und hast immer recht und bist immer besonders scharf. Du sollst aber nicht deine Schärfe raushängen, nicht deine Launen raushängen, nicht zeigen, dass du recht hast, sondern du sollst deine Milde, deine Milde kundtun. Jesus hat seine Milde kundgetan, obwohl sie ihm überhaupt nicht danach war. Also Körpergeruch, Mundgeruch, Kamm, Bürste, Shampoo, pure Chemie. Deo, pure Chemie, vollkommen unnatürlich, aber wunderbar. Ja? So, ich schlage mal vor, spar dir dieses Argument, ich muss echt sein, ich darf nicht heucheln. Nein, betreib Seelenhygiene. Ja, du stellst dich unter die Dusche und wäschst dir den Körpergeruch ab. Du putzt dir die Zähne mit Zahnpasta, pure Chemie, nichts natürlich, kommt nicht in der Natur vor. Früher haben sie Minzkraut gemampft und ausgespuckt, bis sie dann, ja noch was, genau. Wenn du, Tipp, Geheimtipp, du bist mir hinterher ewig dankbar. Wenn du dich in romantischer Absicht einer Frau näherst, die sehen sie und sagen, hallo Liebling, Kinder sind bei der Oma, wir hätten Zeit. Und sie schaut dich an und du schaust sie an. Und dann lächelt sie und die hängt noch das Frühstück in den Zähnen. Heute nicht, später. Ja. Ich sag dir nicht, was los ist mit dir. Ich sag dir, was los ist mit dir. Ich kann das machen, schau, ich lebe nicht mit dir zusammen. Sag mal, gute Mundhygiene ist gut, ehrlich. Also wenn du, wie gesagt, deine Frau beglücken willst oder willst, dass sie dich beglückt, dann hilft es. Du musst jetzt nichts haben. Aber es stimmt trotzdem. Alles klar? So, du stehst also unter der Dusche und säuberst dich und deodorierst dich und so weiter und haust dir Parfüm ins Gesicht vielleicht sogar, auf jeden Fall Rasierwasser und diese Dinge, also Frauen jetzt natürlich nicht, ihr macht dann wieder was anderes. Warum machst du das? Um deinen Mitmenschen gegenüber angenehm rüberzukommen, um deine aromatische Milde anderen Leuten kundzutun. Das kannst du mit der Seele genauso machen. Dadurch, dass du milde bist, dass du angenehm bist. Aber jetzt pass mal auf, launisch sein ist leicht, milde sein ist schwer. Deinem Fleisch nachzugeben, ist leicht. Selbstdisziplin zu üben und nicht zu sagen, was du denkst, ist schwer. Ich habe so viele interessante Sachen zu sagen und keine Zeit. Genau, noch was, was ich gerade in meinen Notizen sehe. Glücklich spielen macht glücklich. Sag jetzt nicht ich, sondern sagt ein Schauspieler. Kennt ihr den Film Die Zehn Gebote? Ja. Mit dem Charlton Heston? Ja. Der so richtig mosemäßig aussah, sehr würdig mit seiner Föhnfrisur, mit seiner grau-schwarzen. Ich saß noch im Kino seinerzeit mit meinen Eltern, ich saß in der Mitte, die eher am Rand. Und der Feuerstrahl Gottes kam aus dem Himmel und hat den Sinai, ihr wisst schon, getroffen, wumms, und dann war die Feuerschrift da und hat in die Felswand, in die Tafeln, in der Felswand hineingeschrieben. Das war also ein Cinema-Scope-Erlebnis, wie wenn du auf dem Sinai mit dabei wärst. Top, super. Hinterher haben sie ihn gefragt, ein Journalist hat den Charlton Heston gefragt, hat Mose zu spielen sie verändert? Und er hat gemeint, jo, hat mich wirklich, hat mich verändert. Ich hatte jetzt irgendwie das Bedürfnis, diesem hohen Ruf irgendwie gerecht zu werden. In anderen Worten, ich wollte mich mosemäßig verhalten, damit ich dem gerecht werde, wie die Leute mich sehen, meiner Rolle gerecht werde. So ist er ein guter Familienmensch geworden und hat richtig gute Einstellungen gehabt, im Gegensatz zu vielen anderen Hollywood-Stars. Der war richtig gut drauf. Ein anderer Schauspieler, der einen Schurken gespielt hat in irgendeinem Nazi-Film, ihr wisst ja, so einen richtigen Sack. Ja. Der hat gemeint, oh, jetzt muss ich schauen, dass die Drehtage zu einem Ende kommen, denn ich merk's. Was merkst du, hat man gefragt. Ich war gemein. Der hat einen Nazi gespielt und ist dann gemein geworden drüber. Durch diese Rolle. Er hat sich mit ihr identifiziert. Ihr wisst schon, muss man ja machen als Schauspieler. So, wenn du dich also glücklich verhältst, dann behaupte ich, dass es dich glücklich macht. Deine Taten haben eine direkte Auswirkung auf dein Seelenkostüm. Schau, ist es nämlich so, dass wenn du milde bist und nicht immer gleich recht haben musst und nicht immer derjenige bist, der alles dominieren muss und so weiter, wenn du mal die Klappe halten kannst, wenn du mal nicht immer sagst, wenn du mal nicht deinen Launen nachgibst und redest, dann wirst du angenehmer und dann ziehst du auch Leute an. Also wenn du Freunde brauchst oder sonst welche Partner, Geschäftspartner oder sonst was, ist es wichtig, auszuhalten zu sein. Lass mich nur ein Geheimnis sagen. Mir sind Dinge aufgefallen, als ich Paare in der Bibel studiert habe. Paare. Ich sage vielleicht mal Folgendes. Ich ziehe das so auf. Ich sage jetzt mal was über Unzufriedenheit. Okay? Unzufriedenheit. Schau, der Mensch ist so gebaut, dass er nie mit irgendwas völlig zufrieden ist. Es könnte immer noch ein bisschen besser gehen. Ein Typi, der erst mit weit in den 30ern geheiratet hat, der ist immer ausgegangen mit verschiedenen Frauen und hat dann seinen Freund angerufen, hat gemeint, oh Freund, ich weiß jetzt, was die wichtigste Eigenschaft ist, die eine Frau braucht. Freundlichkeit. Bei der nächsten hat er wieder angerufen, ich weiß jetzt, was eine Frau unbedingt braucht. Persönlichkeit. Bei der nächsten wieder, ich weiß jetzt, was eine unbedingt braucht. Sie muss attraktiv sein. Und der Freund hat zum Schluss gemeint, hör mal zu, du musst mir gar nicht mehr sagen, was ihr fehlt. Okay? Weil ich sag dir das. Es ist immer das, was die Frau, mit der du gerade ausgegangen bist, nicht hatte. Das ist für dich plötzlich dann das Wichtigste überhaupt, weil sie eben da genau das eben nicht hat. Und er hat gemerkt, ja, genau. Ich klopfe diese Person ab, ob das vielleicht ein Ehepartnermaterial ist, und dann bleibe ich immer an irgendwas hängen, was irgendwie nicht passt. Und dieser Freund, der war weise, der hat gemeint, du wirst nie eine Frau finden, oder überhaupt du einen Mann, ja, einen Mann finden, einen Ehepartner finden, an dem alles passt, alles hundertprozentig ist. Schau, Israel war nicht zufrieden mit Mose. Die haben zu ihm gesagt, hey Mose, in der Wüste wieder, ja, du hast uns überhaupt nicht ins gelobte Land geführt. Du hast es nicht, nachdem sie sich geweigert haben, hineinzugehen. Sind sie zu ihm gekommen und haben gesagt, du hast uns überhaupt nicht ins gelobte Land geführt. Was? Die waren schräg drauf. Michael, die Tochter Sauls, war die Frau von David. Die war launisch. Er war eher nicht launisch, David. Und David hat mal getanzt vor dem Herrn, als sie die Bundeslade hineingebracht haben nach Jerusalem in die große Stadt. War ein riesen Volksfest. Leute haben ja die Luftschlangen zum Fenster rausgeworfen und alles. Und es war großer Jubel. Und David ist herumgetanzt vor der Bundeslade. Hat sich gefreut im Herrn. Er war kein Mitteleuropäer. Okay, weil wenn er Mitteleuropäer gewesen wäre, wäre so da gestanden, hat aber nicht gemacht, er hat getanzt. Und seine Frau hat zum Fenster rausgeschaut und hat es gesehen und hat den Kopf geschüttelt. Und dann hat sie rausgebrüllt, spinnst du, du bist der König! Und er hat gesagt, nur weil dir das nicht passt, soll ich aufhören zu tanzen? Ich tanze weiter. Und die Leute, von denen du sagst, sie werden herabblicken auf mich, die werden mich noch in 1000 Jahren besingen. Und es heißt weiter, und Michael hatte kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Wisst ihr warum? Weil er sie nicht mehr besucht hat. Ganz einfach. Und warum hat er das gemacht? Weil er gewusst hat, jedes Mal, wenn er mit dir zusammen ist, ist es eine kalte Dusche. Also wenn du mit jemandem zusammen bist und du findest diese Person interessant und attraktiv, vielleicht Partnermaterial, und jedes Mal, wenn du mit ihr zusammen bist, fühlst du dich hinterher kalt geduscht, dann heirat diese Person nicht. Die muss erst meine Botschaft hören, die kannst du ihr schenken. Ja, ein bisschen Werbung in eigener Sache, gell? Die kannst du ihr schenken, vielleicht klickert sie irgendwann. Wenn sie merkt, sie ist allein. Und was hat es möglicherweise für einen Grund? Genau den, du bist nicht gut drauf, schlicht und einfach. Es ist deine moralische Pflicht, okay? Sag ich jetzt einfach so. Gute Vibrations abzusondern und angenehm zu sein für deine Nächsten. Um Jesu Willen. Dass wenn der Geist Gottes mal auf eine Familie fällt, wenn der Geist Gottes mal in eine Gruppe kommt und sie erinnern sich an die Christen, an wen erinnern sie sich dann? Erinnern sie sich dann an dich? Und wenn sie sich an dich erinnern, dass du jetzt ein Christ bist, dass sie ja jetzt so sind wie du oder du bist so wie sie, wollen sie das dann? Wenn sie sich an dich erinnern, erinnern Sie sich dann an eine gute Laune oder an jemanden, der immer recht hat, einen Dogmatiker, der immer recht hatte und der immer mit Rauschebart möglicherweise und grimmigen Blick ja und einer Riesenbibel durch die Stadt gegangen ist. Dann werden Sie sich denken, ob das das Richtige für uns ist, dann bist du zum Schluss ein Hindernis für die. Vor vielen Jahren, in den 80er Jahren, 1982 oder wann es war, oder 83, da war mal eine große Konferenz irgendwo und ich als frisch bekehrter 19-Jähriger wollte auch mit. Die ganze Clique ist mitgegangen, so sind wir da gefahren und wir hatten ja keine Ahnung von gar nichts. Ja. Und wir haben gedacht, so die Ernsten und die Grübler, das sind die besonders Heiligen. Und ich kann mich noch an einen Typen erinnern, der immer rumstand auf dieser Versammlung. Ja, mit so einer dicken Bibel, immer grimmig, Augenbrauen, Walross-Augenbrauen, ihr wisst schon, buschig, Bart, schwarzer Bart. Und wir sind dann auch während der Konferenz immer wieder, war ja Pause auch, ja, in der Stadt herumgelaufen mit dem Viertel, um was zu essen und alles. Und es war wunderbar. Und da standen auch ein paar, damals hat man noch gesagt, Gastarbeiterkinder, die standen da rum, ist schon mit Migrationshintergrund. Und die blödeln da und der läuft an denen vorbei. Glaubt an Jesus Christus! Und ging weiter. Ich habe mir gedacht, oh, tief, tief, das ist wahre Geistlichkeit. Ich habe damals noch nicht Philipper Kapitel 4, Vers 5 gelesen. Eure Milde lasst kund werden vor allen Leuten. Mittlerweile sehe ich das anders. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus an denen grimmig vorbeigelaufen ist oder Petrus. Er wäre wahrscheinlich anders rübergekommen. Es ist wichtig, gut drauf zu sein. Es liegt an dir, das Leben so leicht zu machen für andere wie möglich. Okay? Glückliche Menschen machen die Welt besser. Ich habe es mit Handschrift noch dazu getan. Das war offensichtlich mir ein wichtiger Satz. Ja. Amen. Na, ist so. Also, übrigens, Paulus genauso. Du sagst, ja, Jesus. Paulus auch. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, liest die ersten Verse. Da heißt es, als ich zu euch kam, war ich unter euch mit Furcht und Zittern. Und trotzdem hat er ihnen das Evangelium gepredigt, die gute Nachricht. Er hat beim Predigen hat er gezittert. Und er hat gelächelt beim Zittern. Jesus rettet, Jesus heilt. Ja, ja, weil er allein war. Ah, er musste ja fliehen aus der letzten Stadt, ja, und in Athen war es dann auch nicht so gut und so. Er kam dort wirklich hin und hat sich gedacht, Mensch, habe ich es noch drauf? Bin ich noch richtig gut? Er kam mit Furcht und Zittern an. Und er hat trotzdem so getan, als wäre alles in Buddha. Hat gepredigt, hat gesagt, was Sache ist. Und die haben sich bekehrt. Er war ganz begeistert. Die haben sich bekehrt. Er hat dann als Zeltmacher gearbeitet eine Zeit lang. Aber die Leute haben sich bekehrt. Er hatte es immer noch drauf. Er hat gepredigt und er hat gezittert und er hat dabei gelächelt. Er hat beim Zittern gelächelt. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, lächel beim Zittern. In anderen Worten, tu gute Leistung, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Bring gute Leistung, mach gute Arbeit, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Eigentlich ist ja heute nicht ein Blues, sondern ein Gospel-Talk. Schau, die Sache ist die, der Herr wird dich nicht ewig hängen lassen. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 4, dort sagt er, ich bin mit Trost erfüllt. Ich bin überreich an Freude bei all unserer Bedrängnis. Paulus hat es auf die Reihe gekriegt. Einerseits überreich an Freude zu sein, andererseits mitten in Bedrängnis zu stecken. So wie Jesus, der war auch überreich an Freude, dass es jetzt zur Sache geht und er endlich ans Kreuz kommt. Und gleichzeitig war er trotzdem extrem bedrängt. Er sagt sogar, das war eine Sache, die Jesus umgetrieben hat. Unzufriedenheit. Ich habe den Punkt noch nicht wirklich abgeschlossen. Unzufriedenheit. Ich sage noch ganz kurz was mit Unzufriedenheit. Nee, sage ich nicht. Doch, ich sage noch was. Pass auf, ich sage noch was. Noch ein Geheimnis. Wieder zurück zur Unzufriedenheit und zu diesen Dingen, ganz kurz. Wenn du in die Bibel hineinschaust, du warst ja gerade bei Paaren. Da hast du gedacht, ich lasse das jetzt aus, ne? Mache ich aber nicht. Ich rede jetzt da mich um Kopf und Kragen hier. Jetzt pass auf. Es ist normalerweise so, dass wenn du eine nicht launische Person hast, die heiratet eine launische Person. Und das ist dann so eine Sache. Okay, da ist dann Halligalli. Wenn eine nicht launische Person eine andere stabile nicht launische Person heiraten tut, dann hast du Paradies auf Erden. Die gehen sich nicht auf die Nerven, die nehmen Rücksicht aufeinander, das ist wunderbar. Was nie passiert, ich habe es in der Bibel nicht gefunden, ist, dass eine launische Person wie Michael eine andere launische Person wie zum Beispiel Isabel heiraten tut. Also natürlich sind das zwei Frauen, ihr wisst schon, was ich meine. Oder Nabal zum Beispiel. Ja? Nabal war ein launischer Mensch, der hatte eine weise, intelligente, verständige Frau namens Abigail. Die sind hier launisch, verständig. Bei David und Michael war es anders. Da war sie launisch und er war der Nicht-Launische. Was du nie findest, wie gesagt, ist, dass eine launische Person eine andere launische Person heiratet. Weißt du, warum die das nicht machen? Weil die nicht dumm sind. Warum heiratet dann ein Nicht-Launischer eine launische Person? Das ist ganz einfach. Weil die sagen, hey, ich bin so ausgeglichen, ich packe das locker, ich liebe die Person trotz ihrer Launen. Sie ist zwar echt nervig und man hält es kaum aus mit ihr und man ist froh, wenn man wieder weg ist, aber hey, ich liebe sie trotzdem. Es ist in Ordnung, es ist gut. Ich liebe dich. Putz dir die Zähne. Ja, mache ich, alles klar. Messias-Komplex. Ja, ich will sie retten. Ich helfe ihr aus ihrer Laune heraus und sie kommt auch aus ihrer dunklen, blitzdurchzuckten, schwarzen Wetterwolke heraus und dann segelt sie mit mir in den Sonnenschein hinauf, wie der Adler, der sie ist oder der er ist. Ja. Da muss ich direkt lachen, wenn ich das höre. Weißt du, wie lange Michael und David verheiratet waren? Ziemlich lang. Und so. Okay, gut, es muss jetzt loswerden, alles klar? Gut. Salomos Nörgler übrigens. Salomo zitiert viermal, oder er spricht viermal in den Sprüchen über Nörgler. Er sagt einmal, Sprüche 21, 9 und 19, und dann in Kapitel 27 und noch irgendwo, spricht er über folgenden Sachverhalt. Er sagt, besser in einer Dachkammer oder in der Wüste wohnen, als bei einer zänkischen Frau. Die liebst du zwar, aber du hältst es nicht aus mit ihr. Deswegen, oder der Typ hier. Deswegen ist er entweder in der Wüste oder in der Dachkammer. Und in Sprüche 27 erinnert er sich noch einmal. Ja, wie ein tropfendes Dach, das einen vertreibt am Tag des Regengusses. Und eine zänkische Frau, die gleichen sich. In anderen Worten, vor denen flüchtet man. Sag mal mit mir. Lass deine Milde allen Menschen kund werden. Weil dann wollen die nämlich zu dir. Dann schlagst du die nicht in die Flucht, sondern dann kommen die zu dir und du bist attraktiv für die, du bist angenehm für die. Das ist vielleicht am Anfang ein bisschen ungemütlich, wenn du das gewöhnt bist, immer deine Launen rauszuhängen. Plötzlich ein bisschen dich zurückzuhalten. Aber die Leute werden denken, du bist von neuem geboren worden. Die werden denken, du hast dich bekehrt. Ist so. Okay, jetzt lass mich noch auf was eingehen. Seid ihr noch da? Haltet ihr das noch aus? Okay, alles klar. Da hat jemand ja gesagt, alles klar. Ciao. Okay. Also pass auf, wenn du unzufrieden bist, sei dankbar für das, was du hast. Denn möglicherweise lassen sich viele Dinge nicht schnell ändern. Und jetzt lass mich gleich überleiten zum Unterpunkt von Unzufriedenheit. Und zwar zu dem Fleck, zu dem schwarzen Fleck auf der weißen Weste. Wenn du eine weiße Weste anhast und da ist ein schwarzer Fleck drauf, auf was schaust du unweigerlich? Im Spiegel. Auf den schwarzen Fleck, ganz genau, keine Trickfrage. Wenn du an einem Haus vorbeigehst, so Fabrikhalle wegen mir, und da sind 1000 Fenster drinnen und ein Fenster ist kaputt, auf welches schaust du? Auf das Kaputte, ganz klar. So kann dein Ehepartner, können deine Kollegen, deine Firma, dein Chef, alles kann perfekt sein, bis auf eine Sache. Und die stört dich maßlos. Genau das, was sie nicht oder er nicht macht oder was er macht, das ist irgendwie was wirklich, es ist der schwarze Fleck. Es ist der schwarze Fleck in deinem Leben. Oder eine Decke, ihr wisst schon, so eine abgehängte Decke mit so Platten. Wir hatten es in der alten Gemeinde. Da konnte das sein, dass plötzlich so eine Platte bums unten lag. Okay, wenn du jetzt auf die Decke schaust, du siehst, es ist alles einheitlich bis auf einen Punkt und dann genau auf diesen schaust du natürlich. Es wird in deinem Leben immer schwarze Punkte auf deiner weißen Weste geben. Das gab es schon im Paradies. Es ist fast so, als ob Gott diesen schwarzen Punkt auf die weiße Weste gemacht hätte. Als ob er in dieses Paradies Wonne, ihr wisst schon, ein wunderbarer Ort des Friedens, einen Baum gestellt hat, den Adam und Eva nicht haben konnten. Das war quasi der schwarze Fleck. Und das war das, auf was sie sich konzentriert haben. Aber sie mussten lernen, mit diesem schwarzen Fleck umzugehen. Das war und wurde auch nie ihr Baum, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Sondern den mussten sie meiden, den mussten sie ausblenden, mit dem mussten sie leben. Der gehört uns nicht. Wir pflegen den zwar mit und wir geben aber dann die Frucht. Gott, wir verpacken sie nicht selber in Osterkuchen und so weiter. Machen wir nicht. Gehört nicht uns. So bestimmte schwarze Flecken werden aus deinem Leben nicht rausgehen. Bestimmte Dinge, die dich ärgern, werden nicht sich ändern. Okay? Wenn du zum Beispiel keine Haare mehr hast, weil du schon älter bist, und du kommst in einen Raum, wo viele Menschen sind, und du siehst immer nur Haare. Okay, dann sagt der Herr zu dir heute Morgen, es ist nicht wichtig, ob du Haare hast oder nicht, sondern ob du mich lobst oder nicht. Und ob du mit mir gehst und an mich glaubst oder nicht. Das ist die Frage, nicht wie viele Haare du hast. Oder jemand, der kein Kind bekommen kann. Ja, geht in der Stadt spazieren und sieht nur Kinderwägen. Kinderwägen, Kinderwägen, Kinderwägen. Bei Jesus hat er auch getragen dran. Ich habe das schon mal erzählt, ich mache das immer wieder, ich erwähne das immer wieder. Jesus war Gott im Fleisch, ja, aber er war auch Mensch und hat das alles mitgefühlt. Und als einer mal zu ihm kam und gesagt hat, oh Rabbi, lass mich mit dir gehen, ich will mit dir gehen, sagt Jesus, ja. Der Menschensohn, der hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Die Vögel haben Nester, die Füchse, die haben Höhlen, aber ich weiß nicht, wo ich mich hinlege, also wo ich mein Haupt hinlegen soll am Abend. Jetzt musst du Folgendes wissen. Vögel haben nur zur Brutzeit Nester. Und Füchse gehen nur in der Ranz, in den Bau, wo sie dann Junge haben, Jungfüchse, die der Jäger dann im Laufe des Sommers, wenn sie dann größer sind, wieder schießt, damit es nicht so schlimm wird, weil die machen dann Kitze nieder und was weiß ich was alles. So, nur dann. So, wenn also Jesus sagt, Vögel haben Nester und Füchse haben Höhlen, dann sagt er, Vögel haben Familie, Füchse haben Familie, ich habe keine Familie. Und die Familie, die ich habe, die ist gegen mich, weil die Brüder Christi, die waren zunächst mal gegen ihn eingestellt. Kannst du nachlesen, Johannes Kapitel 7. Haben nicht an ihn geglaubt, heißt es dort ausdrücklich. Haben nicht an ihn geglaubt. Mal. So, Jesus hat es gemerkt. Mir fehlt da was. Mir fehlt die Familie. Und was hat er gemacht? Er musste damit zurechtkommen. Er hat es einfach aus seinem Leben ausgeklammert. Er hat gesagt, das ist jetzt nicht dran, fertig aus. Und dann ging er ans Kreuz, ohne vorher geheiratet zu haben und eine Familie gehabt zu haben. Menschlich belastend, hat ihn berührt menschlich, aber er hat es auch überwunden. Wissen wir auch wieder aus dem Johannesevangelium. Da in Kapitel 4, Vers 34, da heißt es, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. So, wenn du also unterwegs bist im Namen Gottes, wenn du unterwegs bist und weißt, die Aufgabe, die ich jetzt tue, die tue ich im Namen des Herrn. Ich lebe den Plan Gottes für mein Leben. Du gehst mit ihm, auf der Arbeit bringst du gute Leistung und alles, dann legst du viele Sachen einfach den Herrn hin, viele Wünsche. Und er kümmert sich dann drum. Er kümmert sich dann drum. Und wenn er nichts macht, dann gibt er dir die Gnade, sag mal Gnade, mit der Situation zurechtzukommen. Adam und Eva hatten die Gnade, mit dem Baum zurechtzukommen. Der Baum gehört nicht uns, wir müssen jetzt halt damit leben. Jesus hatte die Gnade, nicht heiraten zu müssen. Ja? Es war kein so großer Druck da, dass er das unbedingt hätte müssen. Bei Paulus übrigens genauso. Paulus sagt im 1. Korinther Kapitel 7, ich wünsche mir, ihr werdet alle wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnade. Und er sagt zu Verheirateten und zu Unverheirateten. Wenn du verheiratet bist, hast du Gnade, mit der Ehesituation zurechtzukommen. Und wenn du nicht verheiratet bist, dann gibt dir Gott die Kraft und die Gnade, mit der ledigen Situation zurechtzukommen. Glaubst du das? Ich sagte das heute Morgen. Du kannst es. Du musst nur Ja zu dieser Situation sagen und den Rest dem Herrn überlassen. Danke für das Donner der Amen. Ich weiß, dass das nicht ganz einfach ist. Da ist mir vollkommen klar. Aber wir sprechen über die Dinge, die wirklich wichtig sind. So, und auch wenn du dann jemanden hast, schau, es gibt unglückliche Unverheiratete und es gibt unglückliche Verheiratete. Und es ist besser, du hast den Herrn und sonst niemanden, als dass du jemanden hast, mit dem du nicht zurechtkommst, unter dessen Launen du ewig leidest. Danke für das Donner der Amen. Okay, Halleluja. Schau, bei Jesus war es so, ich habe das gerade erwähnt, Jesus hatte auch ein starkes, überstarkes Bedürfnis, einen Plan, ein Ziel im Leben. Er wollte unbedingt den Menschen die neue Geburt ermöglichen, dass sie Kinder Gottes werden können. Das wollte er, dafür hat er gebrannt, das hat ihn verzehrt. In Lukas Kapitel 12, Vers 50, da sagt er, ich habe eine Taufe, mit der ich getauft werden muss und wie bin ich beengt, wie bin ich bedrängt? Luther übersetzt, wie ist mir bange? Bange ist eine negative Emotion. Wie ist mir bange, bis ich dieses Programm endlich abgespult habe, bis ich dieses Ziel erreicht habe, bis ich endlich gestorben und auferstanden bin? Das treibt mich um, das ist mir wichtig. Okay, wenn du einen schwarzen Fleck auf der weißen Weste in deinem Leben hast, irgendeinen Punkt, der dir wirklich, wirklich Schwierigkeiten macht, mit dem du schlecht, schlecht zurechtkommst, dann musst du schauen, was kann ich dagegen tun, gegen diesen schwarzen Fleck? Dann musst du die Weste ausziehen und musst sie waschen. Also in anderen Worten, dich nicht ewig beschweren über das, was du nicht hast, sondern konkrete Schritte unternehmen, dass du diesen Fleck wegbekommst. Ja, viele denken, der geht von selber weg. Nö, du musst aktiv werden. Wenn du was in deinem Leben hast, was dich wirklich, wirklich, wirklich stört, dann musst du da von Herrn gehen und musst sagen, Herr, das möchte ich geändert haben. Und dann musst du dir vom Herrn ein Ziel geben lassen oder einen Plan geben lassen, wie du dieses Problem löst, wie du den Sachverhalt änderst. Dann musst du dich mit dem schwarzen Fleck nicht arrangieren. Mit manchen musst du dich arrangieren, da haben wir schon drüber geredet. Aber mit manchen musst du dich überhaupt nicht arrangieren. Schau, wenn du zum Beispiel respektiert sein willst, wenn du beliebt sein willst bei den Leuten, dann musst du erst höflich sein und zweitens musst du gute Leistung bringen. Es klingt so einfach, aber es ist natürlich nicht ganz einfach. Wenn dir das wichtig ist, wenn niemand dich leiden kann, wenn du immer der Depp vom Dienst bist, okay, zwei Dinge helfen dir immens. Sei höflich, also nicht mehr launisch, erstens, und zweitens bring gute Leistung. Und dann steigst du ganz automatisch in der Anschauung der Leute. Und plötzlich kommen dann wichtige Leute und fragen dich, wie du Sachen siehst und alles. Und plötzlich merkst du, das nährt meine Seele. Ich bin jetzt nicht mehr der Letzte, sondern ich bin jetzt vorne mit dabei oder überhaupt halt mit dabei. Das ist schon mal, es fühlt sich gut an. Aber es ist nicht leicht. Du brauchst ein Ziel und dann musst du auf dieses Ziel konkret zuarbeiten. Und das bedeutet, du musst auf bestimmte Sachen natürlich verzichten. Ja, wenn du dir ein Ziel ausgesucht hast, dann fallen 1000 andere Ziele schon mal weg. Stimmt's oder stimmt's? Weil du nicht die Energie für alle hast. Oh Mann, ja, ich gebe zu, das ist schlicht, aber es ist wichtig. So, es gibt noch so viele interessante und gute Dinge zu sagen, ihr Lieben, aber ich sag mal, jetzt machen wir hier einfach Schluss. Amen. Amen, Halleluja. Wenn dich das angesprochen hat heute Morgen, wenn du merkst, oh ja, es ist richtig, ich gebe zu sehr meinen Launen nach und deswegen bin ich einsam, deswegen ergreifen manche die Flucht, wenn sie mich sehen und ich habe das bisher nicht so erkannt, aber jetzt erkenne ich das, dann sagt der Herr dir heute Morgen, das ist gut, bekenn das vor mir und ich gebe dir die Kraft, ich gebe dir heute Morgen die Kraft, an diesem Schicksals-Ostermorgen die Kraft, Selbstdisziplin zu üben, damit deine Milde allen Leuten kund werden kann und du nicht mehr so eckig bist, sondern angenehm. Sag mal mit mir, ja Herr, das bin ich. Hilf mir, Selbstdisziplin zu üben, nicht launisch zu sein, sondern so zu sein wie Jesus. Glücklich zu sein und Freude auszustrahlen, auch im Leid. Denn ich weiß, Herr, das Leid dauert nicht ewig, sondern große Freude ist unterwegs zu mir. Amen. Das kannst du nachlesen bei Paulus im 2. Korinther Kapitel 7, Vers 6. Ja. Gott, der die Niedrigen tröstet, tröstet auch uns. So, Trost Gottes ist unterwegs. Halleluja. Trost Gottes ist unterwegs. Vater, ich segne die Gemeinde, ich segne alle, die hier sind, mit Trost Gottes, Herr. Vater, an all den Punkten, an denen sie sich wundgelegen haben, die Menschen, an all den schwarzen Flecken, unter denen sie leiden, Herr, ich spreche ihnen Trost zu im Namen des Herrn Jesus und Kraft und Fähigkeit, Herr, diesen schwarzen Fleck zu ändern und wegzuschaffen. Vater, ich preise dich und ich lobe dich und ich danke dir, dass du jetzt, Herr, Segen fallen lässt, auf so viele, Herr, auf alle, die mich hören. In Jesu Namen. Amen. Wisst ihr, was Jesus noch gemacht hat? Letzter Gedanke jetzt. Wisst ihr, was Jesus noch gemacht hat? Während er so gelitten hat, während dem Abendmahl, der hat Lobpreis gemacht. Es heißt es wirklich. Markus Kapitel 14 irgendwo. Sie sangen ein Loblied und dann gingen sie hinaus nach Gethsemane. Und was dann passiert ist, das wissen wir ja. Lob den Herrn und du bahnst seinen Weg und du wirst das Heil Gottes sehen.